herzlich willkommen zum Embodied Riding Podcast. Hier geht es um Themen, die in der Tiefe bewegen und das Potenzial haben, dein Reiterleben körperlich, mental und emotional für immer zu verändern. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, denn heute habe ich Stefan Fischer hier bei mir zum Gespräch eingeladen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallihallo, vielen Dank für deine Einladung. Freue mich sehr.
Ich habe auf deiner Webseite heute gelesen, Reiten mit Gefühl, Wissen, Intuition und Verständnis. Und das ist mir schon ganz warm ums Herz geworden, denn die Art und Weise, wie du mit Pferd und Reitern arbeitest, ist, glaube ich, genau das, was wir für die Zukunft brauchen, in einer Welt, in der Pferde sich verstanden fühlen, gefühlt führen und angeleitet auf eine Art und Weise, in der sie sich entspannen können und vertrauen können. Und vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und damit
Gerne,
wir dich
gerne.
noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich ein paar Wortpaare auch für dich vorbereitet. Bist
Ja,
du bereit?
na klar.
Dann frage ich dich, Nord oder Süd?
Nord.
Stadt oder Land?
Landei, richtig hart Landei.
Salzig oder süß?
Salzig, auf jeden Fall.
Tee oder Kaffee?
Tee, ich trinke gar keinen Kaffee tatsächlich.
Warm oder weich?
Ah, weich.
Rock oder Pop?
Pop, tatsächlich. Ja.
Perfekt oder unperfekt?
Ja, unperfekt, weil ich eh nichts perfekt hinkriege. Deswegen bin ich mit dem Unperfekten auch ganz zufrieden.
Hervorragend. Laut oder leise?
Leise, ich bin super geräuschempfindlich tatsächlich.
Langsam oder schnell?
Eher langsam, vielleicht in manchen Sachen auch manchmal ein bisschen zu langsam.
Okay. Hund oder Katze?
Und?
Pony oder Pferd?
Auf jeden Fall Pony. Ja, auf jeden Fall Pony. Ich habe vier eher Ponys, also von daher eher Pony.
Schön. Wald oder Viereck?
Ah, ich bin schon ein bisschen so eine Vierecktante tatsächlich. Ich gehe super gerne ausreiten, so einmal die Woche. Finde ich das völlig cool. Aber dann gehe ich schon auch super gerne ins Viereck, ja.
Gebiss oder gebisslos?
Ich kann mich nicht entscheiden tatsächlich, weil ich sehr gerne mit Kandare, aber auch mit Glücksrad irgendwie reite. Also da gibt es keine Präferenz tatsächlich.
Sattel oder ohne Sattel?
Sattel tatsächlich, ja.
Am Boden oder im Sattel?
Eigentlich beides, also ich reite super gerne, deswegen eigentlich eher im Sattel. Ich weiß aber, ich sollte nicht jeden Tag auf meinem Pferd sitzen, weil es dem Pferd körperlich nicht so gut tut. Und deswegen glaube ich, beides recht ausgewogen.
Ja, die Mischung macht's am Ende.
Genau.
Wir wollen ja heute über widersprüchliche Hilfen sprechen, weil das ein ganz, ganz großes Thema ist und ein Herzensanliegen von uns beiden, da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und wir haben uns da fünf wunderbare Beispiele rausgesucht,
Ja.
die man, glaube ich, in jeder Reithalle hören kann. Und die wollen wir uns heute mal so ein bisschen vornehmen und mal prüfen, auf Herz und Nieren prüfen. Bevor wir das machen, lass uns aber noch mal darüber sprechen, was ist eigentlich Hilfengebung für dich?
Ah, eine gute Frage. Hilfengebung ist eigentlich die Nachfrage nach einer Kommunikation. Also ich möchte dem Pferd ja eigentlich Hilfengebung. Da möchte ich vielleicht ein Zitat von Ben Branderup bemühen, das ich sehr oft bemühe, aber das finde ich sehr passend. Eine Hilfe ist nur eine Hilfe, wenn sie auch hilft. Das bedeutet, die Frage ist immer, ob das, was wir mit dem Pferd kommunizieren möchten, tatsächlich eine Unterstützung ist für mein Vorhaben und für das Pferd oder ob vielleicht eher eine Behinderung ist. Also viel Hilfengebung ist halt auch eher mal schlichtweg eine Behinderung fürs Pferd als hilfreich. Und deswegen ist es, glaube ich, immer so, die Feinabstimmung, auch vielleicht mit, ich sag mal, einem Dialekt in der Hilfengebung, die für das Pferd gut passt oder für mich gut passt. Deswegen ist tatsächlich Hilfengebung eigentlich eine Abstimmung in der Kommunikation mit dem Pferd, dass beide Seiten wissen, was gemeint ist und dass man vor allem auch, wenn es gerade nichts zu sagen gibt, ich sag mal, den Mund hält. Ja.
Wie schön, also Hilfengebung kann auch Nichtstun sein.
Ja, viel tatsächlich. Ich finde immer, es sollte damit anfangen und damit aufhören, jede Hilfe. Aus dem Nichts und ins Nichts zurück, dass man einfach, ja, also ganz plakativ sage ich, wenn ich das hier so sagen darf, meinen Mädels immer, ihr könnt auf dem Pferd auch mal die Klappe halten. Also nicht nur verbal, sondern auch mit euren Einwirkungen, außer mit meiner statischen Rumpfeinwirkung, aber der Rest kann sich einfach mal neutral verhalten und einfach nichts sagen.
Das finde ich total schön, weil ja dann so das Zuhören mehr Raum bekommt. Und wenn wir über Hilfengebung sprechen, dann geistert in meinem Kopf sofort dieses Wort von Timing, das richtige
Ja,
Timing für die
ja,
Hilfengebung. Das ist
ja.
ganz tief eingeprägt. Und dann denke ich so, ja, da ist ja schon was dran, aber das richtige Timing muss ich ja erfühlen.
Ja.
Und dieses Erfühlen von, was macht denn vielleicht als nächstes Sinn, welche Frage, welche Hilfe, welches vielleicht aber auch Weglassen einer Hilfe, also wieder aufzuhören, entsteht ja eigentlich dann, wenn ich gerade möglichst wenig tue.
Genau, ich kann meine Hilfen einfach nur dann sauber anbringen, wenn ich vorher gespürt habe, ob sie jetzt auch Sinn macht. Aber das geht eben nur aus dieser Neutralität raus. Das geht nicht aus
Ja.
einem, ich tue was. Während ich noch eine Schenkelhilfe gebe, kann ich gar nicht spüren, ob das Pferd reagiert hat auf die Schenkelhilfe. Ich muss die erst aussetzen, um es sauber zu spüren.
Ja, ganz genau. Ja, und um auch wirklich zu gucken, was macht als nächstes Sinn, weil wenn vielleicht diese Schenkelhilfe gar nicht geholfen hat und es führt uns zurück zu dem Zitat von Ben Brandrup, dann kann ich ja vielleicht überlegen, kann es eine Gewichtshilfe lösen? Kann es vielleicht einfach ein Ausatmen sein? Kann es auch vielleicht mein Pferd einfach eine Pause oder ich? Also es kann ja auch manchmal sein, dass wir feststellen, wir können es gerade gar nicht mehr erjagen. Ja, es ist einfach gerade, vielleicht ist auch kurz mal Pause gut. Ist so meine Erkenntnis, immer wieder auch zu merken, bevor ich jetzt noch lauter werde oder auch merke, ich habe jetzt schon viele Vokabeln benutzt, um irgendwie eigentlich noch das Schulterherein schöner zu machen, aber ehrlicherweise wird es gerade irgendwie nicht schöner. Pause. Einfach mal kurz Pause, reflektieren, bin ich fest, es fließt irgendwas nicht bei mir, habe ich irgendwie den Kopf voll, war ich vielleicht gar nicht so ganz bei der Sache. Also für mich ist da auch immer wieder so diese innere Frage, ist mein Kopf gerade da, wo meine Füße sind?
Gute
So.
Frage tatsächlich. Oft nicht so. Man ist ja auch gerade, wenn man reitet, oft schon ein bisschen weiter bei dem, was man noch reiten will und gar nicht bei dem, was
Stimmt.
jetzt Phase ist.
Genau. Das ist die große Kunst, glaube ich, im Kopf manchmal schon die Traversale zu planen, im Körper aber noch die Ecke zu reiten.
Sehr schön ausgedrückt. Perfekt. Ja, genau.
Wir wollen ja ganz konkret das heute machen. Damit wir uns nämlich nicht verlieren im Philosophischen, was, glaube ich, auch bei diesem Thema bestimmt eine stundenfüllende
Ja, ist.
Podcast-Episode werden könnte. Aber wir wollen es für euch ganz konkret machen, weil wir immer wieder Sätze hören in den Reithallen dieser Welt, in denen wir unterwegs sind, die eigentlich nicht ganz nachvollziehbar sind, für uns nicht und fürs Pferd auch nicht im Zweifel. Und das erste Thema, was ich hier stehen habe, ist innen sitzen. Führ das doch noch
Ja.
mal aus.
Ja, also die Sache mit dem Innensitzen ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich versuche es kurz und knapp zu machen. Wir kriegen ja immer wieder erzählt, dass wir innen sitzen sollen. Jetzt müssen wir erstmal verstehen, dass man den Sitz so ein bisschen unterteilen muss in den physiologischen, physischen Aspekt. Wo berühre ich das Pferd? Und den statischen Aspekt. Wo liegt eigentlich mein Körperschwerpunkt? Weil wir denken ganz oft, wenn ich meinen rechten Sitzbeinhöcker ins Pferd reindrücke, dann sitze ich da auch, dann ist da auch mein Gewicht. Aber das ist sehr häufig nicht der Fall. Ich kann rechts den Sitzbeinhöcker ins Pony drücken und trotzdem mein Gewicht auf der linken Seite haben. Und deswegen ist diese Idee von, das Pferd folgt meiner Gewichtshilfe, ist gleich, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, und drücke den Sitzbeinhöcker da in den Sattel, um dem Pferd verständlich zu machen, dass ich da sitzen möchte, ist für die Pferde gar nicht so relevant oder so nützlich, wie wir das in unserem Kopf immer haben, weil eigentlich funktionieren Gewichtshilfen so überhaupt nicht. Wir müssen uns nur überlegen, wenn ihr jetzt gerade auch die Podcast-Folge hört und vielleicht gerade beide Hände frei habt, ihr könnt euch ja mal auf eure Hände setzen. Und wenn ihr links den Sitzbeinhöcker belastet, werdet ihr merken, dass ihr im gleichen Zug den rechten entlastet. Also sprich, der belastet wird, ist immer der natürlich mehr Körpergewicht trägt. Der andere wird automatisch entlastet. Wir denken bei einer Gewichtshilfe oft, ich mache da halt mehr Gewicht drauf, aber ich kann ja nicht mehr wiegen. Also das, was ich hier addiere, muss ich auf der anderen Seite abziehen. Und es geht super schnell, dass ich dann auf der einen Seite gar keinen Kontakt mehr mit dem Sitzbeinhöcker habe und das Pferd mich auf dem einen Sitzbeinhöcker mit meinem ganzen Gewicht ausbalancieren muss. Das heißt, eigentlich muss sich das Pferd dadurch dann auch noch statisch gegen mich nach oben schieben, um überhaupt mein Gewicht auf diesem kleinen, ich sag mal, Fleck auszubalancieren.
Ja.
Und dann habe ich das Pferd in eine physiologisch super ungeschickte Position gebracht. Deswegen sollte eigentlich unser Ziel sein, immer noch so viel Fläche wie möglich zu belasten, damit das Pferd auch mit unserem Gewicht besser umgehen kann. Also das ist für mich immer erstmal schon der erste Fehlschluss in dieser Logik.
Und ich finde es so wichtig, da wirklich auch noch hervorzuheben, dass ja keine Hilfe statisch sein
Ja,
kann.
genau.
Also weil das Pferd, wir reiten ja, wir stehen ja nicht, wir
Ja.
bewegen uns ja, und dass wir uns einfach immer wieder klar machen, dass unser Körper in Bewegung ist, das Becken ist in Bewegung, somit sind die Sitzbeinhöcker in Bewegung. Und es gibt, für mich gefühlt, gibt es das nicht, wie
Ja.
einseitig belastend, vor
Genau.
allen Dingen haltend. Also ich
Ja.
kann, ich sage mal, das ist ein bisschen wie so Klavierspielen. Ich kann in den Sitzbeinhöckern mal so ein bisschen Ding-Dong irgendwie hin und
Aber
her
schön gesagt, ja, super. Der
klimpern,
Ton
ne?
verklingt halt wieder. Der verklingt halt, wenn ich die Taste halte, verklingt der. Super
Genau.
guter Vergleich. Ja.
Ne, und dann, genau, und dann kommt auch nichts mehr nach. Also, und
Ja.
ich werde fest. Also, und Musik entsteht nicht. Und wenn wir sagen, Reiten ist Musik, wir
Ja.
wollen miteinander musizieren, das wäre ja vielleicht so ein ganz schönes Bild, dann
Schön.
funktioniert das genau an dieser Stelle nicht.
Und das gehört aber immer zu den Dingen, die wir so als Standardhilfe, ja, ich gebe eine Gewichtshilfe zu, links oder rechts. Also da ist auch schon immer so diese legendäre Frage, naja, sitze ich innen oder außen irgendwie in irgendwelchen Lektionen? Ja, bleib doch, fang erstmal an, mittig zu sitzen. Und
Ja.
guck dann, was du an zusätzlichen Hilfen für dein Pferd tun kannst. Aber dieses massive, ich setze mich auf eine Seite vom Pferderücken, führt aus ganz logischer Konsequenz raus immer zu einer Kompensationshaltung im Pferd. Und wir möchten immer, dass die locker durchschwingen und über den Rücken gehen und was die nicht alles tun sollen. Und dann tun wir aber super viel dafür, dass die das nicht mehr können.
Ja, hochinteressant. Und ich finde auch, dass man dabei noch mal bedenken darf, dass das oft in der Sitzhilfe, in der Gewichtshilfe so einfach darüber gesprochen wird, als wenn das so wie Salz und Pfeffer ist. Aber
Ja.
wir müssen uns ja immer noch mal auch klar machen, was wollen wir eigentlich mit der Sitzhilfe erreichen, mit der
Ja.
Gewichtshilfe in dem Moment? Also worum geht es eigentlich? Passiert das überhaupt? Also ist diese
Ja.
Vokabel im Kopf des Pferdes, im Körper des Pferdes überhaupt verlinkt? Ist
Ja.
das ansteuerbar? Also
Ja.
kriege ich eigentlich wirklich die Antwort, oder sagt das Pferd so, ich stehe auf dem Schlauch? Und weil wir ja letztendlich nicht mit noch mehr Druck dann das durchsetzen wollen, das würde ja auch gar nicht Sinn machen in dem Moment, wo das
Ja.
Pferd uns schon flüsternd nicht verstanden hat. Also,
Genau.
und die Frage ist ja die, also wir wissen ja nun, jedes Pferd kommt mit Kompensationen, mit Schiefen, mit, ja, Körperlichkeiten, nennen wir es mal so, ja, auch zu uns. Und deswegen wäre ja auch immer wieder die Frage, gerade wenn bestimmte Lektionen mit Gewichtshilfen versehen sind, zu sagen, na ja, der eine verhält sich im Schulterherein so, der andere so, der eine
Ja.
flüchtet, der andere kommt nicht vom Fleck, keine Ahnung.
Ja.
Dann brauche ich ja in dem Moment vielleicht eine angepasste Art der
Ja.
Hilfenverteilung, auch in meinem Sitzbeinhöckerspiel, auch noch angepasst auf das Pferd. Das heißt, letztendlich ist es ja noch ein bisschen komplexer.
Genau, also da so als kleines Praxisbeispiel, mein Paso Ibero zum Beispiel ist ein klassischer Linkshänder und der braucht zum Beispiel in seinem Schulterherein nach rechts etwas mehr Unterstützung auf der inneren Körperseite. Da lasse ich dann immer meinen gedanklichen inneren Schwerpunkt ein bisschen nach vorne, Innenrichtung, innere Schulter. Dann kann der seine Gewichtsverteilung viel besser hinkriegen. Auf der anderen Seite würde ich mich niemals zu weit nach innen setzen, wenn ich das Schulterherein auf der anderen Hand reite, weil da belastet er eh schon. Da frage ich dann eher so ein bisschen in Bewegungsrichtung. Also ich nicht mal beim gleichen Pferd gebe ich die Gewichtshilfe auf beiden Seiten gleich, sondern
Ganz genau.
und das ist so die Thematik, da müssen wir uns eben eher immer fragen, eine Hilfe muss sich immer dran bemessen lassen, ob sie halt auch funktioniert und wie du so schön gesagt hast, ob die beim Pferd auch so zum Verständnis führt, dass die auch tatsächlich das Pferd unterstützt, sonst ist es eben
Ja,
keine
und auch eben
Hilfe.
angepasst an die Körperlichkeit des Pferdes, dass
Ja.
eben noch nicht mal eben von Pferd zu Pferd das anders ist, sondern
Ja.
wie du es genau beschrieben hast, rechte Hand zu linker Hand. Bei dem
Genau.
einen sitzt du mehr innen, bei dem anderen vielleicht mehr außen, wie auch immer.
Genau.
Und
Ja.
letztendlich ja per Tagesform, weil wenn
Genau.
aufgrund des Anweidens im Frühling nun
Ja.
der Darm in bestimmter Art und Weise
Auf der rechten
aufgegast
Seite
ist,
noch so ein
hast
bisschen,
du
genau.
plötzlich vielleicht
Ja.
eine ganz andere Hinterhand, die du sonst so nicht hast,
Genau.
weil der gar nicht gegen den vollen Bauch gegentreten mag. Und was so deutlich werden muss in dieser Folge, ist, dass es absurd ist, davon auszugehen, dass es sowas gibt, wie so eine Salz-Pfeffer-Lösung
Ja,
gibt es nicht.
es gibt keine Standardhilfengebung. Die existiert einfach nicht. Das wird immer nur zu einem super unbefriedigenden Ergebnis führen, und zwar vor allem fürs Pferd.
Ganz genau, so
Weil
ist es.
dann ist immer die Frage, wenn wir mit einer Hilfe nicht durchkommen, das Wort geht mir schon nicht so richtig über die Lippen, dann haben wir ja ganz klassisch gelernt, eine Hilfe zu verstärken, anstatt dem Pferd die Hilfe zu erklären. Aber das Verstärken von der Hilfe ist am Ende einfach nur das Erhöhen von Druck so lange, bis das Pferd eben gegen die Logik trotzdem tut, was ich möchte.
Und ich lade da jeden Hörer einmal kurz dazu ein. Ich weiß ja nicht, ob ihr Mathe-Freak seid oder nicht. Ich war jetzt nicht so ein Mathe-Freak. Und wenn ich mir nur für einen Moment vorstelle, ne, der Lehrer, der den Druck dann gemacht hat und erhöht hat und vielleicht noch gesagt hat, bist du blöd, dass du noch nicht mal 7 mal 7 im Kopf rechnen kannst. Also denken konnte ich in dem Moment schon mal gar nicht mehr. 7 mal 7 ging plötzlich, war außerhalb meiner Reichweite, obwohl ich sonst vielleicht mit liebevoller Begleitung noch geschafft hätte. Und ich kam ins Schwitzen, mein Nervensystem hat hochgradig Stress, sodass, wenn ich heute an Mathe denke, immer noch bestimmte Körpersignale sich melden,
Ja,
weil es
spüre ich sehr,
tatsächlich
ja.
eine traumatische Erfahrung war, ich und Mathe. Aber, und das dürfen wir uns, glaube ich, immer wieder so klar machen, auch bei dem Pferd, dass in dem Moment, wo es schon was nicht versteht, wenn wir dann einfach nur lauter werden, vielleicht sogar noch in der Androhung von körperlichem Unwohlsein, nennen wir es mal so, nennen wir es mal noch nicht Gewalt. Nennen wir es mal Druckverstärkung. Es wird im Zweifel nicht besser werden im Lernen und im Verstehen und das Nervensystem wird im Zweifel eher zumachen. Ja.
Und man muss eben auch ganz klar sagen, es werden dann so viele Dinge über Verstärken dem Pferd erklärt. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ein Pferd nicht vorwärts geht, dann wird mit dem Schenkel gekommen, dann wird der Schenkel stark eingesetzt und dann wird vielleicht irgendwann die Gerte auch mal sehr rau eingesetzt. Ich muss nur halt verstehen, dass das Pferd dann keinen Lerneffekt mehr hat, weil das Pferd dann nur geflüchtet ist vor dem Schmerzreiz, den ich gesetzt habe. Aber dann hat es eben nichts verstanden. Und dann
Ja.
braucht man sich nicht wundern, warum Pferde zum Beispiel an den Schenkeln total abstumpfen und ich das Gefühl habe, ich muss die Spirale immer mehr hochdrehen, weil
Ja.
natürlich das Pferd mit der Zeit auch schmerzresistenter wird, weil es das klingt jetzt immer ganz schade und schlimm, aber es ist es dann gewöhnt. Und dann muss ich immer weiter eskalieren, anstatt dass ich das dem Pferd mal beigebracht hätte.
Ja, ganz genau. Gehen wir mal zum zweiten Punkt, weil wir haben so schöne Themen heute mitgebracht. Ich sage es. Trau mich, der verwahrende Schenkel.
Ja, genau. Verwahrende Hilfen und verwahrender Schenkel. Da werden jetzt vielleicht die meisten Zuhörer sagen, ja, gehört doch einfach zur Hilfengebung dazu. Und ja, das gehört. Ich möchte fast sagen, leider zur Hilfengebung dazu, in denen wir das Pferd quasi einrahmen. Problem ist nur, ich muss erstmal was zum Rahmen haben. Also verhalten kann ich Dinge immer erst, wenn sie da sind. Also dieses Präventive, wir hatten ja gerade auch schon ein kleines Vorgespräch, dieses Präventive, ich gebe schon mal Hilfen für Situationen, die noch gar nicht eingetreten sind, ist tatsächlich extrem problematisch, weil ich dem Pferd dann nur sage, dass du auf die Hilfe, die ich da gebe, einfach gar nicht hören musst, weil ich gebe eine Hilfe für eine Sache, die nicht eingetreten ist. Das ist quasi, das führt sich selbst ad absurdum. Zum Beispiel der äußere Schenkel soll ja verhindern, dass der äußere Hinterfuß ausfällt. Ja, aber vielleicht tritt der äußere Hinterfuß gar nicht weit genug raus, weil er vielleicht travertartig sowieso nach innen verschoben ist. Aber ich halte an meiner Idee fest mit diesem äußeren verwahrenden Schenkel. Oder das Pferd hat gar kein Bedürfnis, mit dem äußeren Hinterfuß zum Beispiel die Zirkellinie nach außen zu verlassen. Wenn es das tut, dann kann ich so eine Hilfe geben und wenn das Pferd reagiert hat, muss ich sie wieder auslassen, wie mit jeder anderen Hilfe auch. Aber wir sind es gewohnt, Hilfen einfach dauerhaft so zu geben, dass das Pferd ja in diesem Sinne eingerahmt ist. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich möchte eigentlich nicht das Pferd zwischen meinen Hilfen halten müssen, sondern ich möchte, dass das Pferd auch, sobald ich meine Hilfen sinken lasse, selbst tätig weiter tut, was es eben tun soll. Und deswegen
Ja.
sind diese verwahrenden Hilfen, das gilt auch für den verwahrenden Zügel, auch so ein Klassiker, gehen wir jetzt nicht richtig tief drauf ein, aber es ist dann äußerer Zügel, verwahrender Zügel heißt bei den meisten einfach nur, ich nehme den Zügel kürzer. Das heißt, ich produziere einfach mehr Druck im Maul. Okay, und was hat das Pferd davon? Ja, es soll nicht über die Schulter fallen. Ja, aber die Schulter hat mit dem Maul überhaupt nichts zu tun. Und das sind wieder so Sachen. Also wir müssen uns immer wieder überlegen, macht es Sinn oder kann ich vielleicht auch zum Beispiel, wenn wir wieder zu den Schenkeln zurückgehen, einfach den Schenkel hängen lassen.
Ja, weil wir müssen uns ja so klar machen, die erhaltende Hilfe fürs Pferd wirkt im Zweifel verspannend, weil sie vielleicht auch gar nicht Sinn macht, weil, wie du sagst, das Problem gar nicht aufgetreten ist oder vielleicht sogar das Pferd aus seiner Natürlichkeit heraus genau das umgekehrte Problem mit in die Halle gebracht hat. Ja, also wo es wirklich auch einfach absurd wird. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist ja der Einfluss auf den Reiter. Also jeder Reiter,
Ja.
der irgendwie komplett mit einem verwahrenden Schenkel alle Kreislinien reitet, ist einfach mal optimal im Becken fest.
Voll. Leg, da heißt es immer schön, eine Handbreite den äußeren Schenkel nach hinten legen. Da kannst du dich komplett drauf verlassen, dass die äußere Beckenhälfte gar nichts mehr tut,
Genau.
außer dem Pferd den Rücken zu blockieren.
Ja. Ganz genau. Und irgendwie, wenn wir jetzt nochmal zurückspringen zum Thema Sitzhilfen, Gewichtshilfen, ne? Ein festes Becken kann auch nicht mehr Musik machen.
Genau.
Mein
Und
Bild
da
ist ja
sind
immer
es.
Shakira, ne?
Ah,
Seitenbecken wie
ja.
Shakira. Und so meine ist, ne?
Ja,
Meine
ja.
Generation ist so meine,
Ja, ich gehöre da
damit
auch
bin
noch
ich
mit rein,
groß
ja.
geworden, ne? Oder?
Ja, ja,
Shakira, da
ja.
wissen wir alle noch, sehr ansteuerbares Becken, sehr facettenreiche Bewegung. Wenn
Ja.
wir das alle könnten, so wie Shakira, dann hätten unsere Pferde definitiv mehr Spaß.
Ja, allerdings, ja.
Und ich glaube, das dürfen wir uns einfach immer wieder auch bewusst machen in der Zeit, die wir eine Hilfe geben. Also wir haben ja eben über Timing gesprochen, wann wir die geben, ne? Das ist ja eher so dies wann, aber auch so, wie viel Sekunden.
Ja.
Ja, halte ich denn die Hilfe
Ja.
oder wie lange brauche ich sie denn, bevor ich auch
Ja.
merke, ich glaube, mein Pferd versteht mich nicht, ich lasse mal lieber wieder los.
Ja.
Was auch immer ich tue oder angespannt habe, es kommt nicht irgendwie die Resonanz, es kommt vielleicht auch
Ja.
gar einfach nichts.
Genau. Weil wie
Ganz
du so
wichtiger
schön,
Punkt.
genau, weil wie du so schön gesagt hast, dann wird quasi permanent außen eine verhaltende Hilfe gegeben, weil man die halt so gibt. Aber eine Hilfe, die nicht mehr aufhört, stumpft sich nach ein paar Sekunden einfach ab. Also dem
Ja.
Pferd ist nach einer Zirkelrunde völlig klar, dass die Hilfe irrelevant ist. Also sogar wenn ich mal einen äußeren verwahrenden Schenkel brauchen würde, hat sich die Hilfe eben sofort abgestumpft. Und dann was mache ich dann? Dann drücke ich noch mehr, wenn dann der Reiterer sagt, der äußere Hinterfuß ist aber doch ausgefallen. Und dann rutsche ich noch schön außen runter, dann ist das Becken noch fester und dann ist der Rumpf noch fest, weil irgendwo muss ich mich ja noch halten. Und dann sind wir wieder beim Thema. Wir müssen eben immer wieder in dieses Hilfen auflösen. Also wie
Vor
du
allen
gesagt
Dingen,
hast.
Stefan, Frage an dich. Wo will ich denn noch hin mit dem Schenkel, wenn ich schon verwahrend bin, wenn ich dann das Travers reite oder die Traversale? Das ist immer meine Frage. Das frage ich immer meine Schüler und sage, und was machst du dann für die Traversale oder fürs Travers? Also was? Wo soll es denn noch hin? Am Rippenbogen? Nach
Ja,
hinten
dann
oben?
müssen wir hinten
Also,
irgendwo in
wo
eine
soll es noch
Planke.
hin?
Ja, genau.
Da ist für mich schon, wo ich denke, da hat doch jemand nicht mitgedacht. Das
Nee.
muss doch mal irgendwo niedergeschrieben werden,
Ja.
dass es aus den Köpfen sich rauswächst. Ich meine, wir haben das ja alle noch so gelernt. Deswegen ist ja niemandem so gesehen, einen Vorwurf zu machen, weil es wird ja auch heute
Ja.
noch so unterrichtet. Aber es ist wirklich die Zeit, dass wir über diese Dinge
Also
sprechen.
ja, es wird auch wirklich mit
Wirklich.
Zähnen und Messern verteidigt. Also da habe ich auch schon wirklich wilde Diskussionen gehabt, weil es dann
Ja.
heißt, das ist einfach die deutsche Reitlehre und das wird so gemacht.
Ja. Das ist
Schwierig.
aber auch echt ein deutsches Problem. Ich arbeite ja unter anderem in
Ja.
Australien. Die sagen immer, Julika, wir machen, was funktioniert. Wir sind
Ja.
hier am anderen Ende der Welt. Das
Deutsche Reitlehre
ist
interessiert uns nicht.
deutsche Reitlehre. Komm mal mit deinen
Ja.
kreativen Ideen. Die funktionieren nämlich viel besser.
Ja.
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 Das
Bei
ist wirklich ein
unserem.
deutsches Problem. Wir müssen uns da, wir sagen immer, ah, Deutschland, so die, ne, Reit, so geschichtlich, ne? Ja. Aber das ist auch ein ganz schön schweres Erbe.
Ja, da, also muss man auch sagen, tatsächlich, ich meine, deutsche erfolgreiche Reitgeschichte hat halt im, naja, also mit, ne,
Genau.
dem wann das angefangen hat und im Nationalsozialismus, also wenn man da so ein bisschen, ne, also wir wurden da dann auch sehr erfolgreich, wie gesagt, alles gut, aber dass wir uns da immer so drauf berufen, dass wir die krasse Reiternation sind und irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, ist auch so ein bisschen schwierig, weil wir uns dann irgendwann in einem Feld befinden, wo wir Sachen halt auch nicht mehr hinterfragen, weil das ist ja die
Ja.
gute alte deutsche Reitlehre.
Ja. Und das müssen wir, weil wir sind in einer Zeit angekommen, finde ich, in der ja es Wissen gibt.
Ja.
Wissenschaftliches Wissen, Wissen über energetische
Ja.
Einflüsse, was auch immer, jedem das seine, aus welchen
Genau.
Puzzleteilen man sich es baut. Aber wir wissen so viel mehr,
Ja.
dass wir uns verändern müssen zum Wohle der Pferde. Ich komme mit dem dritten Stichwort. Bist du bereit?
Natürlich.
Kreuz anspannen.
Ja, okay.
Habe ich nie verstanden.
Also ganz ehrlich, ich auch nicht. Und ich weiß, dass es super viele gibt, die da draußen drauf beharren und sagen, ja, aber Kreuz und es ist die wichtigste Hilfe. Und Ja, ich war schon bei wirklich vielen Ausbildern, die diese Bezeichnung benutzen, und ich habe mir ganz oft und oft schon, also bestimmt Dutzende Male, erklären lassen, was genau mit Kreuzanspannen ist. Meistens kriegt man eine sehr schwammige Antwort. Am Ende war eigentlich immer das Resultat das gleiche. Der untere Rücken wurde fest und der Reiter hat seine Sitzbeinhöcker ins Pferd reingebohrt, und das Dritte, er hat sich nach hinten gelehnt.
Und zur Kompensation im Zweifel die Oberschenkel verspannt.
Das ist wichtig, genau, weil
Und der
irgendwie muss man
Schwerpunkt
ja.
rutscht nach oben, ist so meine Erfahrung.
Genau, weil irgendwie muss man sich runter in den Sattel ziehen, dann überstrecken sich die Reiter ein bisschen, Schwerpunkt geht hoch. Und dieses Kreuzanspannen habe ich tatsächlich, also bis heute muss ich gestehen, einfach nicht verstanden. Also den Sinn dahinter und den Nutzen, auch das ist wieder ja eine Praktik, die mit Zähnen und Klauen verteidigt wird, habe ich bis heute nicht verstanden, was denn da der große Nutzen sein soll. Viele sagen dann, ja, dann habe ich das Pferd aber am Sitz. Ja, ich kann das Pferd auf 500 unterschiedliche Arten am Sitz haben, ohne eine so missverständliche Art und Weise zu gebrauchen, weil gerade dieses Kreuzanspannen, ja, dann spanne ich, also die meisten Reiter spannen einfach komplett den Körper an. Es gibt keine Struktur im Körper, die, also es gibt ein
Ich werde.
Kreuzbein, aber, ne? Aber das hat wieder ganz andere Aufgaben. Das muss sich bewegen. Das spanne ich gar, da spanne ich drumherum gar nichts an. Das hat super krass wichtige stoßdämpfende Eigenschaft. Da spanne ich schon mal gar nichts an.
Ja, ich werde nie vergessen, wie ich so als Teenager mal Unterricht hatte und meine Reitlehrerin dann einfach so meinte, ja, Kreuzanspannen. Und dann habe ich auch sie gefragt und habe gesagt, ja, also wie geht
Ja.
das? Wie geht das? Ja, stell dir einfach vor, du sitzt auf dem Klo und es kommt nichts raus. Und ich habe mir gedacht, so, okay, dann wird ja mal original wie alles fest. Ist das, was passieren soll? Ja, gegensitzen, Kreuzanspannen.
Ah ja, Gegensitzen. Siehst du, die Formulierung habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, cool.
So, und ich habe gedacht, okay, und für mich ist auch wirklich Kreuzanspannen. Also, das Interessante ist ja, wenn man Reiter fragt, wann nutzt du das denn? Für Versammlungen, für Übergänge, für irgendwie, ne, das Pferd zu mir holen,
Ja.
ranholen, einfangen, ist da auch so ein schönes Thema. Aber
Ja.
ganz ehrlich, also meine Körpererfahrung ist, mit meinem Pony, dass es gerne zu mir kommt im Sinne einer Versammlung, im Sinne, ja, dass ich merke, es sammelt sich unter mir, in
Ja.
mir, wie auch immer man es beschreibt für sich, dann, wenn mein Körper offen ist und nicht, wenn ich ihn zumache. Und alles, was in meinem Körper passiert, wenn ich an Kreuzanspannen denke, ist eher ein Zumachen, Festsein,
Ja.
Schotten dicht, Türen zu.
Ja,
Auch
genau.
der Beckenboden, alles
Alles
geht zu,
zu.
der untere Rücken. Und wenn wir sagen, dass aus einer Vorwärtsbewegung in einem, sagen wir mal, Arbeitstrapp ein versammelter Trapp werden soll, der vielleicht ein bisschen mehr Kadenz, ein bisschen mehr hoch hat als
Ja.
vor, ja,
Ja,
wenn das unsere Idee ist, dann müsste ja auch der Weg nach oben durchs Becken, durch den unteren Rücken, durch den Beckenboden frei sein. Und all
und
das macht Kreuzanspannen bei mir körperlich nicht. Jetzt ist
bei
vielleicht mein
niemand
Körper
anderem
falsch gebaut, aber wenn es bei dir auch so ist.
habe ich noch nie so gesehen, tatsächlich, dass es auch wirklich zu einem besseren Bewegungsablauf geführt hat. Also, das ist ja auch die Frage. Heißt ja nicht, dass es keinen Effekt hat. Aber der Effekt, den ich sehe, den will ich gar nicht haben.
Genau.
Also, und wie du genau sagst, wir arbeiten so viel dran, dass das Pferd sich im Widerrist nach oben bewegt, dass es den
Genau.
Rücken bewegen kann, dass wir mehr Kadenz haben, mehr Abdruck vom Boden, dass das Pferd sich selber trägt. Und wir tun alles, damit das Pferd bloß nicht die Chance hat, nach oben zu kommen, weil wir alles, was wir haben, nach unten drücken. Die Füße, die Hände, das Kreuz, alles drückt nach unten, und das Pferd soll
Genau.
aber eigentlich nach oben arbeiten.
Und das ist ja nicht nur eine körperliche Frage, wie ich finde, gerade so
Ja.
schön an den Worten, die du benutzt hast. Dann fühle ich mich körperlich direkt schon mal so in den Boden gedrückt. Aber was
Ja.
ich merke, wenn ich dir zuhöre, ist auch, dass bei mir im Kopf und im Herzen was passiert. Weil dieses, wenn ich wirklich ein Pferd sehe, was eine schöne Balance hat, was eine Selbsthaltung sich erarbeitet hat, entwickelt hat, dann ist so ein Pferd immer auch im Kopf und im Herzen.
Ja.
Eine Reise gegangen, so kann ich es nur formulieren. Also ich habe es an meinem eigenen Pony gemerkt, wie sie auch in der Herde, also wirklich wie sie selbst auch nicht nur beim Reiten, sondern in ihrem ganzen Leben die Selbsthaltung, die Körperkompetenz, sage ich an der Stelle immer gerne, für sich auch in ihrer Pferdezeit eingesetzt hat. Und das wirklich, wenn wir eben Hilfen nutzen und geben und körperlich Dinge nutzen, die das Pferd klein machen, in den Boden geben, dass wir dass es halt so widersprüchlich ist, dem Pferd zu
Ja.
sagen, sei stolz, sei ausdrucksvoll, wachse
Genau.
in mich rein,
Ja.
schwinge bitte nach oben und gleichzeitig drücken wir den
Drücken wir
Daumen.
alles runter, genau. Also,
Ne?
das sind Sachen, die man sich auch mal ganz klar machen muss, dass wir auch ja mit dieser Art und Weise gelehrt bekommen, ganz oft, dass wir mit unserer Körperkraft das Pferd in irgendeine Versammlung bringen oder mit unserer Körperkraft irgendeinen Körperteil vom Pferd bewegen. Das macht ja auch fürs Pferd null Sinn. Also ich kann ja ein Pferd nicht versammeln. Viele sagen dann, ja, ich brauche auch mehr Körperspannung. Ja, glaubst du tatsächlich, dass du derjenige bist, der die 500 Kilo unter dir versammelt? Das muss das Pferd ja selbsttätig tun wollen. Und
Ja.
ich muss den Weg dafür so einfach wie möglich gestalten. Und
Ja.
über eben eine Kommunikation, aber nicht über mehr Anspannung. Das ist genau das, was wir super oft in Reithallen sehen. Ja, ich möchte einen versammelten Trab reiten. Und dann klemmt man sich mit einer Körperspannung, dass die Person kein Blut mehr gibt, so stark auf dieses Pferd. Und dann wundert man sich, dass man mit der Zeit auch da den Druck immer mehr erhöhen muss, weil das Pferd eben irgendwann sagt, okay, die sitzt immer drauf wie eine Wäscheklammer. Ich muss mich trotzdem irgendwie bewegen. Und dann wird auch da der Aufwand, den man betreiben muss, immer größer, als dass man sagt, ich habe dem Pferd beigebracht, zum Beispiel auf ein kurzes Nicken meines Kreuzbeins, ein kurzes Annicken, den Schritt ein bisschen zu verkürzen und
Ja.
dann wieder in eine neutrale Position zu kommen und dem
Ja.
Pferd zu sagen, ja, das wollte ich, super, mach so weiter und das Pferd in seiner Aktivität zu bestärken. Und da müssen wir uns einfach so ein bisschen auch von lösen, dass das was mit unserer körperlichen Kraft zu tun hat, wenn das Pferd in seine Kraft kommen soll und versammelt sein soll oder sich gut tragen soll. Es hat nichts mit unserer körperlichen Anspannung zu tun.
Ja, absolut. Stimme ich dir voll und ganz zu. Richtig gut. Kommen wir zum nächsten, das gliedert sich da so schön ran, schwer sitzen.
Ja, ja, also das ist eine Formulierung. Ich habe jetzt mal überlegt, wann ich das letzte Mal gesagt habe. Das ist schon lange her. Ich habe es in jüngerer Vergangenheit noch einmal ganz kurz einmal benutzt, nachdem eine Reiterin, wir waren im Trab, im Entlastungssitz tatsächlich unterwegs und sie hat sich nicht so richtig getraut, auszusitzen. Und war deutlich vor der Senkrechten. Und dann habe ich gesagt, okay, setz dich einmal rein, als wäre dein Gesäß super schwer. Einmal kurz in den Sattel, stell Kontakt her und dann lässt du dich vom Pferd wieder leicht bewegen. Aber das war das letzte Mal. Und ansonsten verwende ich diese Formulierung gar nicht. Es gibt 5000 andere Beschreibungen, die den Reiter besser in den Sattel sitzen, bringen können, als setz dich schwer rein. Weil was impliziert ist, also was macht es zum Beispiel jetzt auch bei dir im Kopf, was macht es in deinem Körper?
Genau, also wenn ich jetzt nur, ne, schwer sitze, ich kann mich ja nicht schwerer machen, als ich bin, also fange ich an zu drücken.
Ja, genau. Ich nehme mein gesamtes Gewicht und mache mich, also wie du sagst, ich kann nicht, mich nicht schwerer machen, wie ich bin. Lustigerweise kann ich das für das Pferd aber eben doch. Da haben wir super interessante Messungen auf dem Simulator gemacht. Je weiter und schwerer ich mich nach hinten setze, während das Pferd sich vorwärts bewegt, desto größer werden die Hebelkräfte. Sprich, tatsächlich kann ich fürs Pferd schwerer werden, wenn ich mich so schwer reinsetze. Zum Tragen, mein totales Gewicht verändert sich natürlich nicht, aber das Gewicht ist mein Pferd zum Beispiel in der
Aber
Abbremsphase, genau.
die Kraft ist anders, die
Ja,
Einwirkung ist anders.
genau, die Kraft ist anders, weil eben immer die Kraft sich aus der Masse, also meinem Körpergewicht und der Beschleunigung, also der Bewegung des Pferdes, summiert oder multipliziert. Und da haben wir eben genau die Problematik, was soll es denn tun? Also schwer rein, was soll mir das denn bringen? Also auch da sind wir wieder beim gleichen Punkt. Das Pferd soll seine Wirbelsäule dreidimensional bewegen können. Es soll elastisch sein. Es soll von den Beinen durch den gesamten Körper federn. Und ich sitze oben drauf und sage, ich wiege 70 Kilo, aber weil ich dich so gern habe, mache ich 90 draus. Was
Das,
ist der Vorteil?
genau. Und die meisten Reiter rutschen ja tatsächlich ein bisschen hinter die
Ja.
Senkrechte, wenn sie schwer reinsitzen sollen, kriegen so eine Schieflage und ich habe immer das Gefühl, drücken schön so mit dem Becken und ihrem gesamten
Ja.
Gewicht Richtung Schulter wieder was,
Ja.
wo ich ja aber eigentlich sagen möchte, Pferd, komm hoch zu mir.
Ja.
Ich mache
Ja.
dir hier die Tür auf. Nee, ich
Ja.
mache eigentlich nicht, schieb von hinten, also nach vorne, unten, nur richtig schön, so Richtung
Genau.
Brustbein, Thoraxschlinge, genau da, wo ich nicht sein möchte, schiebe
Genau.
ich das Pferd
Perfekt.
komplett auf die Vorhand. Bin aber sonst vielleicht in der Hilfengebung, indem dass ich sage, nee, nee, versammel, ich hol den hoch, ich hol den hoch.
Ja,
Aber
genau.
alles in der physikalischen Dynamik sagt dem
Ja.
Pferd eigentlich hier schön,
Vorne runter. Ja.
zack, voll runter, Brustbein, Thoraxschlinge. Und was so klar werden muss, finde ich, ist auch, dass in dem Moment, wo wir nicht mehr schön aufgerichtet sitzen, ja, die
Ja.
Bewegung des Pferdes aus dem Rücken nicht mehr durch uns durchfließen kann. Ich
Ja,
sage immer, wie so
genau.
eine schön gespannte Gitarrensaite.
Ja,
Ne? Wenn
ja.
die gut gespannt ist, dann kommt der Ton so ganz charmant, summend, ne,
Ja.
vibriert
Durch den
durch.
Reiter durch,
Aber
ja.
wenn das nicht so ist, dann eben auch nicht. Und ich glaube, das, was viele Reiter aber sich wünschen in dem Moment, oder auch ein Reitlehrer, der sagt, setz dich doch mal schwer hin, ist eigentlich eine positive Aufspannung
Ja.
und eine Stabilität. Aber
Ja.
die kommt aus dem Beckenboden und aus
Genau.
einem Bereich in unserem Stammhirn, dem sogenannten PMAF, was für reflexive Stabilität zuständig ist. Das heißt, das erreiche ich damit aber eben mal so gar nicht.
Ja, weil Stabilität eben auf dem Pferd durch Bewegung kommt. Also
Ja.
Stabilität ist quasi das Meistern eines Bewegungsablaufes
Ja.
auf dem Pferd.
Ja.
Und ich halte meinen Körper in einer bestimmten Position, so wie das natürlich erstmal auch vielleicht naheliegend wäre, dass ich sage, okay, Klassiker irgendwie auf so Schultern zurück und dann halte ich die da. Aber es ist quasi das Meistern des Bewegungsablaufs. Sprich, der Körper muss verstehen, wie die Bewegung auf dem Pferd abläuft im eigenen Körper. Und sobald ich das kann, weil ich zum Beispiel meine Beckenbewegungen schön begriffen habe, wie das Pferd mein Becken bewegt, und wenn ich eine bewegte Idee von meiner Haltung auf dem Pferd habe, dann ist es viel leichter, Stabilität zu kriegen. Aber das, was meistens vermittelt wird, wie du gesagt hast, ist eben dieses, setz dich nach hinten stabil hin. Am besten noch Füße in die Bügel, Knie vorne ein bisschen zu. Und genau das konnten wir übrigens auf dem Simulator perfekt beweisen und überprüfen. Der Reiter, sobald er hinter die Senkrechte kommt und dann wieder vom Pferd aufgefangen wird, arbeitet immer nach vorne unten. Es geht nicht anders. Es ist, wie du sagst, einfache Physik. Wir können es gar nicht anders machen. Also dieses, ich setze mich nach hinten, um die Vorhand zu entlasten und die Hinterhand mehr zu belasten, ist in der physikalischen Wirkung das exakte Gegenteil.
Ja, danke, dass du das einfach einmal so klar auch nochmal ausgedrückt hast und auch mit dem Reitsimulator, dass ihr das einfach auch da wirklich nochmal
Genau.
so messen konntet. Und das
Genau.
ist, wenn ich sage, wir sind doch heute in einem ganz anderen Wissensstand.
Ja.
Und das müssen wir doch mal anfangen zu akzeptieren und auch umzusetzen und wirklich
Ja.
als neue, gültige, ja, mehr
Ja.
als Meinung, sondern wirklich als
Es sind
Basis
halt, genau, es sind
verstehen.
einfach Tatsachen. Also
Ja.
deswegen sind es so, da bin ich in sehr vielen Dingen sehr froh um meinen Simulator, weil ich, wenn ich Reiter habe, die auch da sehr kritisch gegenüberstehen und so, ich muss mich nicht mehr verteidigen in dem Sinne,
Ja.
sondern ich sage einfach, kein Problem, setze dich so hin, wir machen die Messung an und dann kannst du mal sehen, wie viel Kraft du in den Rücken und vor allem in welche Richtung du in den Rücken reinarbeitest.
Super spannend.
Und dann ist es für die Leute tatsächlich ziemlich widerspruchslos klar.
Ja, super Sache. Einen haben wir noch.
Ja.
Wir hätten da noch Schwämmchen ausdrücken oder Hand klingeln lassen, kenne ich auch so.
Ja.
Schwämmchen drücken,
Abspielen.
abspielen.
Genau.
Ja, abspielen ist auch so.
Ja, da ist auch mein erster Satz immer, abspielen, ich spiele an gar nichts, weil das ist ein Stück Metall auf dem empfindlichsten, zugänglichen Muskel eines Pferdes oder eines Tieres.
Ja.
Da spielt überhaupt nichts. Das ist eine super nette Verharmlosung
Ja.
von. Ja, jetzt will ich mal nicht in meinen Slang verfallen, aber von asozialem Rumgerühre, das hat das Pferd einfach nicht verdient. Wenn wir bewusst mit unseren Pferden arbeiten möchten, dann heißt es immer, ja, das Maul soll mobil bleiben. Ja, das kann das Pferd schön selber machen, wenn es das Gefühl hat, es möchte seinen Kiefer lösen und kauen, sehr gerne. Aber ich bin nicht der, der alle halbe Sekunde da drin rumfuhrwerkt und zum Beispiel, wie jetzt gerade schön von dir gesagt, Schwämmchen ausdrückt, weil das produziert ein so enormes Hintergrundrauschen, dass
Ja.
das Pferd nur auf solche Hilfen abstumpfen kann.
Eben, ich denke auch, also wenn unser Ziel ist für eine zukunftsfähige Reiterei, dass
Ja.
Flüstern reicht, dass
Ja.
wir da mal hinkommen, dass wir uns darauf einigen können in der Reiterwelt, unter uns Reiter, dass Flüstern
Ja.
doch bitte reichen sollte, wenn wir uns schon da oben draufsetzen,
Ja.
dann
Genau.
warum würde ich so viel Lärm produzieren, dass eigentlich ein Flüstern in der Masse des Lärms untergeht? Nicht mehr hörbar,
Genau.
ist nicht mehr relevant. Das Nervensystem sagt,
Ja.
nee, das Grundrauschen da in der Hand, das ist immer,
Richtig.
wenn die Susi reitet.
Ja.
Das kenne ich schon.
Ja.
So, ja, da muss sich Susi auch nicht wundern, wenn dann eben die feine, kleine, Spannungsveränderung durch den Ringfinger, die
So.
nichts mehr heißt.
Genau. Und
So.
dann haben wir ja super viel Hintergrundrauschen. Also das wäre jetzt ja quasi mal nur so die Sache für die Hand. Dann haben wir ja noch mit dem Sitz und den Schenkel. Und
Der
dann wird
verwahrende
quasi
Schenkel.
der verwahrene Engel. Und dann wird das Pferd ja quasi bombardiert mit Informationen. Und im Optimalfall ist es, also wir produzieren immer ein Hintergrundrauschen. Das braucht man sich gar nicht schönreden. Aber das
Ja.
darf so leise sein, dass wir vielleicht hat jemand von uns irgendwie eine Straße in der Nähe von der Wohnung oder vom Arbeitsplatz. Irgendwann hört man eben die Autos nicht mehr. Das Hintergrundrauschen ist da und ich kann mich trotzdem problemlos unterhalten. Sitze ich jetzt aber irgendwie auf der B8 oder auf der A81 an irgendeinem Knotenpunkt und will mich normal unterhalten und die LKWs brettern vorbei, ist schwierig. Und für
Ja.
unsere Pferde ist es genau das Gleiche, wenn wir so viel Lärm produzieren, dass das Pferd eigentlich nur noch sagen kann, ich ziehe mich in mein Schneckenhäuschen zurück, weil ich das sonst nicht aushalten kann. Dann brauchen wir uns nicht wundern, warum unsere Pferde keine Lust haben, mit uns was zu tun.
Naja, dann sind wir auch so echt im Bereich der erlernten Hilflosigkeit, ne?
Ja.
Und der Pferde, die einfach gar nicht mehr richtig ansprechbar sind, in denen das Nervensystem einfach schon alle Schotten dicht gemacht hat, weil Reiten und geritten werden kein sicherer Ort mehr ist.
Genau. Und gerade bei diese Schwämmchen oder rumspielen mit der Hand, da ist dann eben immer die Frage, wie viel Hilfen gebe ich denn auch unbewusst? Weil natürlich werden jetzt auch die Zuhörer sagen, naja, aber ich möchte meinem Pferd natürlich im Maul nichts Böses tun. Aber wie stark automatisiert hat denn unser Nervensystem schon dieses Klingeln, Spielen, Schwämmchen ausdrücken, whatever? Also deswegen beobachtet euch
Ja.
selber. Und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes beobachtet euch. Also nehmt mal den Fokus tatsächlich auf die Hände und guckt mal, wie viele redundante oder unsinnige Informationen ihr mit der Hand gebt. Und da werdet ihr erschrecken. Ich erschrecke mich auch immer wieder mal, wenn ich so ein
Ja.
bisschen mich
Ja.
aufnehme und mir dann denke, oh, da hast du dir aber auch immer wieder mal mit deiner Hand Sachen gemacht, die du unbewusst gemacht hast, die aber eigentlich gar kein Ziel hatten. Und dieses, ja, ich möchte, dass mein Pferd weich ist im Maul, das ist kein Ziel. Das ist ein sauberes Wischiwaschi. Mein Pferd wird dann weich im Maul, wenn es nichts zu befürchten hat. Wenn ich aber die ganze Zeit dieses Stück Metall in seinem Maul, zum Beispiel von links nach rechts, bewege, dann muss das Pferd sich ja irgendwann überlegen, ich brauche da einen Schutz dagegen und wird dann irgendwann gegen die Hand gehen oder im Genick nicht mehr nachgeben, weil es das zu seinem eigenen Schutz tun muss.
Ja, also ich glaube, dass wir nehmen ja so schon genug mit in den Sattel und das Grundrauschen entsteht ja schon dadurch, dass wir einfach auch jeden Tag anders aufstehen, anders
Ja.
drauf sind, mental, emotional, körperlich, mal zieht was, mal nicht. Ja, wir
Oh
Frauen haben
ja.
dann vielleicht noch andere hormonelle Schwankungen, die auch schon wieder was, ne, mit bis auch in den Beckenboden wirken,
Ja.
wo wirklich auch der Beckenboden dann gar nicht so präsent und ansteuerbar ist.
Wo man auch vielleicht gar nicht möchte, dass man jetzt irgendwie so viel sich mit dem Beckenboden beschäftigt in bestimmten Tagen irgendwie. Das geht mir natürlich auch mit
Genau,
meinen
ne, also
Kundinnen
das
auch
nehmen wir
so.
ja alles auch so mit in
Ja.
Stall und ich denke immer, dass wir uns einfach bewusst werden dürfen, dass wir echt gucken, wo können wir denn den Lärm reduzieren, auf den
Ja.
wir Zugriff haben, dass wir nicht noch extra Lärm
Genau.
produzieren, sondern nochmal zurückgehen in diese respektvolle Grundhaltung von ich darf dich reiten, ich darf auf deinem Rücken Platz nehmen und und mein erstes Ziel, und so ist es, wenn ich junge Pferde reite, wirklich erstmal so ein passiver Passagier zu sein, und zwar ein angenehmer.
Ja, nicht
Einer,
der
der erstmal,
Quengelnde.
ne, die
Ja.
natürliche Bewegung nicht einschränkt, sodass das Pferd erstmal lernt, als allererster Satz auf seinem Blatt Papier von geritten werden. Ah, okay, ich kann mich noch weiter bewegen, auch wenn da oben was drauf ist.
Ja,
Und
ja.
dann kann ich anfangen zu sprechen und zu sagen, weißt du was, ich. Ja, genau. Und übrigens, ich kann sogar dir Dinge an die Hand geben. Ich stehe dir mit allem,
Ja.
was ich weiß, und kann hier oben zur Verfügung, sodass es sogar einfacher wird. Hör mal zu, guck mal, wenn wir da hinten rum wollen, dann hätte ich den Vorschlag, guck mal, dass du vielleicht. Und das
Ja.
Pferd merkt so, ah,
Ja.
okay, cool. Da könnte was draus werden.
Ja.
Und diese Geschichte weiterzuschreiben.
Und dass Pferde dann tatsächlich auch, und das kann ich mit voller Überzeugung sagen, tatsächlich Spaß am Geritten werden haben können, wenn die verstehen, was wir möchten und wenn wir für die in gewisser Weise immer sehr berechenbar sind,
Ja.
dass die das Gefühl haben, sie können sich darauf verlassen, dass wir auch Sicherheit bieten, also auf körperlicher und geistiger Ebene natürlich, aber dass sie auch wissen, welche Anforderungen sie erwarten.
Ja.
Und dass ich weiß, dass ich meine Anforderungen realistisch an das Pferd stellen kann. Weil dann können die auch sagen, dann probieren sie vielleicht sogar auch mal Sachen aus, wo sie sich denken, oh, ich glaube, das kann ich nicht, aber wenn du fragst, können wir mal testen. Ja, okay.
Ja, weil die Beziehung belastbar ist. Das ist ja
Ja.
genau das, wenn das Vertrauen da ist, ne, sagt das Pferd, und ich komme ja ursprünglich aus der Vielseitigkeit. Da ist das super wichtig, dass diese Beziehung richtig stark ist,
Ja.
dass das Pferd, also beidseitig, dass ich zum Pferd sagen kann, weißt du was, der Boden, ich kann es gerade nicht mehr retten für uns.
Ja, kannst du
Kannst
dich.
du übernehmen, weil
Ja.
ich kann jetzt gerade nichts mehr tun, außer zu versuchen, nicht zu stören
Ja,
und
ja,
drauf zu bleiben, wenn
ja,
du abspringst, wie du meinst, dass das jetzt gerade
ja,
die beste Lösung ist. Und dann
ja,
ist der Moment des Planens auch schon vorbei, weil dann ist
ja.
einfach schon die Umsetzung, das geht dann ja sehr schnell in der Vielseitigkeit. Und andersrum aber auch, dass wirklich das Pferd weiß, so, okay, wir stehen wirklich füreinander ein. Und das ist, was man, wenn man aus der Vielseitigkeit kommt, tatsächlich sehr früh sehr lernt. Auch das Pferd eben gar nicht gegen sich, dass es da gar nicht was zu
Ja.
gewinnen gibt, sondern wenn dann, also dass man wirklich dieses Gefühl hat, an einem Strang zu ziehen.
Weil es eben sonst schief geht. Also du weißt eben,
Und
sonst
auch
krachst du
gefährlich
ein,
wird, sehr greifbar.
genau, sonst krachst du auch einfach in ein Hindernis rein. Also wenn du dich mit deinem Pferd streitest, dann hast du ein Problem.
Genau. Und das, ich habe sonst, ich reite ja nicht mehr Vielseitigkeit und ich bin auch kein Unterstützer dieser Sportarten mehr in diesem Sinne, wie es gelebt wird. Aber wenn ich was wirklich gelernt habe und was bis heute auf eine Art dieses Wir-Gefühl gestärkt hat,
Ja,
ist das
ja,
diese Vergangenheit,
ja.
die ich habe durch das Geländereiten.
Das, ja, kann ich mir sehr gut
Sehr
vorstellen,
greifbar,
tatsächlich,
sehr
ja.
da, sehr so, wir sind hier
Ja,
am Job. Und wenn da
ja.
auch das Gefühl war, wir sind heute nicht stark genug für die Strecke, dann auch abzubrechen und zu sagen, ich
Ja,
mute
ja.
das unserer Beziehung nicht zu, das zu Ende zu reiten.
Ja.
Ich sage, heute ist nicht der
Heute
Tag der
ist
Tage.
nicht, ja.
So, und das lernt man sehr früh in dieser Art. Und das hat mich sehr geprägt und es bringt mich gerade so in Gedanken dahin zurück.
Das ist
Wenn,
tatsächlich eine schöne
ja.
Sache, ja.
Ich habe eine letzte Frage für dich, die sich sehr schön da angliedert. Was hättest du gerne früher über Pferde und Menschen verstanden? Aus deiner heutigen Sicht?
Oh je. Tatsächlich erstmal vielleicht, dass es keine festen Regeln gibt, in der Ausbildung. Dass es kein System gibt, das man so verfolgen muss. Weil sobald ich in dem System drin bin, habe ich andere Türen einfach zugemacht. Und ich finde Systeme total gut zur Orientierung und Konzepte, also ich finde Konzepte besser als Systeme, da muss man sich über den Unterschied nochmal klar machen, aber ein System ist quasi, ich mache Übung A und da kommt Übung B, Übung C, Übung, ne? Und in einem Konzept habe ich eher einen Blick aus der Vogelperspektive und kann sagen, okay, und jetzt habe ich acht verschiedene Werkzeuge, um mit diesem Problem umzugehen. Und das ist vielleicht tatsächlich was, was ich früher gerne gewusst hätte, nämlich wie ich mir ein größeres Bild mache und auch meine Absicht dahinter. Also ich habe als junger Reiter gelernt, dass es wichtig ist, gut zu seinem Pferd zu sein und eine gute Zeit zu haben, aber zum Beispiel gymnastizierende oder aufbauende Arbeit war kein Thema. Das Pferd war eben Freizeitpartner und es war schon wichtig, dass man mit dem Pferd gut umgeht. Das ist mir auch sehr mitgegeben worden tatsächlich. Prägt auch meine Arbeit heute sehr, dass man einfach nicht böse und fies zu seinem Pferd ist. Das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Aber diese systematische oder konzeptionelle Arbeit, wie ich, wenn ich ein Ziel habe, das Pferd dabei auch unterstütze, dieses Ziel auch zu erreichen. Weil sonst führt es eben oft zu Frust, weil mir kann keiner erzählen, dass er, wenn er auf dem Pferd sitzt, keinen Ehrgeiz hat und eigentlich ja nichts will. Und wenn es nur in Anführungszeichen dieses entspannte, ich möchte ins Gelände gehen am langen Zügel. Ja, das gehört je nach Pferd zu den schwierigsten Aufgaben, die ich in der Ausbildung haben kann.
Absolut.
Und dann kommt es natürlich irgendwann zu Diskrepanzen, wenn das Pferd die Aufgabe nicht stellen kann. Und deswegen die Lust fehlt, Probleme zu lösen. Also ich nenne es jetzt mal Probleme, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Die Lust, Probleme zu lösen und zu sagen, boah, da habe ich jetzt was, da bin ich richtig an die Wand gefahren. Jetzt gucken wir mal, wie wir um diese Wand rumkommen. Was muss ich jetzt machen? Das wäre, ich glaube, das ist so das, was ich früher gerne verstanden hätte, dass es für alles Lösungen gibt. Und wenn es nicht heute ist, dann halt morgen oder an einem anderen Tag. Das ist vielleicht noch so das Zweite, einfach auch ein bisschen nett sein zu sich selber und nachsichtig sein zu sich selber. Man wird immer wieder mal in seinem Pferdchen sagen, boah, krass, eigentlich habe ich noch gar nicht so viel Plan, wie ich gerne hätte. Ich stehe auch manchmal an meinen Pferden und denke mir,
Ich
also
auch. Das gehört auch dazu.
jedes Jahr denke ich mir, krass, hätte ich das, was ich jetzt weiß, letztes Jahr schon gewusst, hätte ich das,
Richtig.
was ich jetzt weiß, vor 10 Jahren schon gewusst.
Ja.
Ja, aber das Wissen kommt halt einfach immer dann, wenn es auch gerade gebraucht wird.
So ist es. Und beim Thema Wissen und Lernen schwenke ich über, denn du arbeitest gerade auf Hochtouren an einem neuen Online-Kurs. So viel darf ich schon verraten.
Ja, richtig, genau. Ich sitze
Erzähl
gerade an
uns
meinem.
mehr.
Ja, also im Prinzip relativ schnell. Also es ist so, dass ich ganz viele Reiter nicht live vor Ort bei mir unterstützen kann und wir deswegen jetzt schon verschiedene Online-Formate ausprobiert haben in der Vergangenheit und es wird jetzt einen begleiteten Online-Kurs geben. Das bedeutet, über mehrere Monate, die Anzahl werde ich noch festlegen, über mehrere Monate können Reiter über vorbereitete Videos zum Thema Sitz und Einwirkung ihr aktuelles Tun hinterfragen, verändern, verbessern und gleichzeitig auch Videos oder Fragen und Fotos einreichen. Und über die sprechen wir dann entweder im 1 zu 1 oder auch in der Gruppe, je nachdem, was gewünscht ist.
Voll schön. Den
Ja.
Link zum neuen Online-Kurs zur Warteliste, den setze ich hier unten in die Beschreibung bei YouTube und im Podcast in die Shownotes, sodass ihr euch da direkt eintragen könnt, um den Start nicht zu verpassen.
Sehr schön, vielen Dank.
Und mir bleibt jetzt nur noch ein ganz, ganz großes Dankeschön von Herzen auszusprechen, dass du heute da warst und eingetaucht bist mit mir zusammen, in diese Themen. Danke dir.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und tschüss an alle Hörer, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.